Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger.
Ja.
Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Melin, ich habe dich ja schon gehört. Melin McDonalds, du bist hier mit in der Leitung?
Ja, bin ich.
Sehr schön, Melin. Herzlichen Dank, dass du hier heute mit uns dabei bist. Herzlich willkommen zu Radio Evolve. Wir haben dich.
Ich freue mich auch.
Wir haben dich eingeladen, über deine Arbeit zu sprechen. Und wenn ich ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen darf. Du bist Professorin für Eurythmie. Da muss man dann noch einiges dazu sagen, glaube ich, was Eurythmie eigentlich ist. An der Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. Und wenn ich das einfach so kurz zusammenfassen darf, deine Arbeit und das, was du an der Hochschule in Alfter unterrichtest, ist Bewegungskunst. Eine Bewegungskunst, die eben den Namen Eurythmie hat. Magst du ein paar Sachen zu Eurythmie und zu deiner Arbeit einfach mal vorweg sagen?
Ja, da kann ich. Und dann können wir das allmählich entfalten in unserem Gespräch. Also, ja, an der Alanus Hochschule, wir haben ein Fachgebiet für Eurythmie. Und jetzt die Kurzfassung, ich würde sagen, das so, Eurythmie ist eine von den recht vielen auch heute achtsame Bewegungen. Das heißt, dass man auch eine sowohl somatische, also Aufmerksamkeit wirklich für die eigene Bewegung, für die eigene Körperlichkeit und auch eine Achtsamkeit für was in einem bewegt, also ob eine Gedanke, eine Impression oder sonst. Und dass die Eurythmie mit diesen Sachen arbeitet, hat auch eine, ich würde sagen, Atem- und Flow-basierte Bewegungsart, was sehr differenziert werden kann, aber das ist schon aus der Verbindung mit dem eigenen Bewegungsfluss und mit dem Atem auch ja, seine Quelle findet. Und soll ich etwas zu dem Studium sagen jetzt, oder?
Vielleicht auch noch ganz kurz dem Wort Eurythmie, wo das herkommt, was sozusagen der Hintergrund dieser Bewegungskunst ist, die du hier unterrichtest.
Genau, ja, also Eurythmie, das ist eigentlich ein Begriff, das geht mindestens zurück auf Griechenland und dann in Rom. Also das war eine Architekturbegriff. Vitruvius hat es auch damals angewendet. Und das war sozusagen eine innere Balance, manchmal auch im Kontrast zu dem Wort Symmetry, was eine äußere Balance ist, Eurythmie. Mhm. Und dieses Wort ist auch Anfang vom 20. Jahrhundert überhaupt wieder richtig aufgetaucht. Und viele von den Tänzern auch von damals haben das auch benutzt. Das waren auch sogar zwei anderen Eurythmie-Schulen zu der Zeit.
Okay.
Und ja, das wurde als ein Begriff. Letztendlich heißt es eine harmonische Bewegung, eine gute Bewegung. Man könnte sagen, Rhythmus stammt von dem Wort Rio, River, Rhythmus, Fluss. Und in einer Weise, also eine, wie sagt man, man könnte so sagen, gut im Fluss zu sein.
Okay.
Aber eine harmonische Bewegung, sozusagen ganz allgemein jetzt gesagt, heißt das Wort. Und eben in der Zeit auch, wo Isadora Duncan und viele andere Tänzer wirklich dabei waren, die innere Bewegung aufzusuchen und die Connection zwischen Mensch und Natur und so weiter, war dieses Wort, das Wort ist wieder aufgetaucht. Und da war unter einigen wirklich so ein Ideal, wieder in die Schönheit von dem Griechischen zu kommen.
Lass mich bei einem Wort anschließen, das du gerade jetzt verwendet hast und von dem ich vermute, dass es vielleicht auch einen Schlüssel zu dieser Arbeit darstellt. Und das Wort ist das Wort innere Bewegung. Wenn wir von Bewegung reden, von Tanz sprechen, Körperbewegung, ist natürlich zuerst einmal der sich bewegende Körper, der uns hier erscheint, an dem wir hier denken, den wir hier irgendwie vor unserem eigenen Auge vor uns haben. Aber direkt verbunden damit ist natürlich auch, vielleicht mehr als uns direkt bewusst ist, dass dieser sich bewegende Körper, unser Körper oder Körper eines einer anderen, ja nicht nur eine äußerliche Form ist, die sich bewegt, sondern dass dieser äußerliche Ausdruck, und das Wort Ausdruck sagt es ja auch schon mit, Ausdruck einer inneren Bewegung ist. Ist das etwas, wo du sagst, das ist ein wichtiges Verständnisteil, um überhaupt so eine Bewegungskunst verstehen zu können?
Ja, also ich würde so sagen, dass jede lebendige Bewegungskunst und die verschiedensten Formen von Tanz oder Zugang zu Tanz und menschliche Bewegung geht damit um in irgendeine Weise. Und das ist eigentlich letztendlich, was die Bewegung ausmacht, auch die Qualität der Bewegung. Es gibt bloß verschiedene Zugänge dazu und auch verschiedene Techniken und auch Möglichkeiten, das in die Bewegung zu bringen und sichtbar zu machen. Und das ist, ich würde vielleicht so erstmal sagen, dann können wir darüber sprechen, mit welchen Schichten oder ja, welche Schichten bringe ich in Bewegung oder auch wodurch geht das? Also ja, vielleicht sage ich das erstmal so und dann kannst du noch mal eine Frage dazu.
Nee, das finde ich gut. Ja, genau so. Lass uns das so erforschen. Welche Schichten bringen wir hier in Bewegung? Ich finde das eine ganz spannende Frage.
Genau. Ja, ich auch. Also ich könnte sagen, aus dem, was ich verfolge und was mich interessiert, eine Schicht ist, dass zum Beispiel, wenn Menschen sprechen oder reden, wenn man einmal anfängt, so die, man könnte sagen, auch die Spannung und die Zauber sogar von Bewegungen, die Menschen machen, wenn die kommunizieren, da ist eine Schicht, also eine Quelle, was für uns ganz wichtig ist. Und ich würde sagen, nicht nur für, das ist auf keinen Fall nur für euch, nee, auf gar keinen Fall. Ganzes Schauspiel und auch verschiedene Bewegungsarten, wie soll man sagen, vertiefen sich oder gehen wirklich da rein in dem, was Gestus ist oder Gebärde. Und wie entsteht das? Und für uns, auch wenn wir das nicht gepachtet haben, das spielt eine wichtige Rolle, weil die Eutmie sehr stark mit Sprache und Bewegung arbeitet. Und wenn man in diese kommunikative Modus ist und spricht und die Hände und auch die Haltung oder verschiedenste Nuancen entstehen im Körper auch, man fängt an, das zu lesen, das bildet eine Sprache eigentlich für sich, aber es ist, wenn man redet, es ist sehr, sehr stark verknüpft und auch mit der Sprache, mit der hörbaren Sprache auch verbunden. Aber das öffnet so eine ganz lebendige Welt. Und in diese Welt hineinzukommen, ist eine wichtige Herausforderung, würde ich sagen, auch für das eurythmische Tun oder das, was wir eurythmisch nennen.
Da hast du wahrscheinlich jetzt ja wirklich auch eine, wenn nicht vielleicht die Besonderheit von Eurythmie angesprochen, diese Verbindung von Bewegung und Sprache.
Und das vielleicht in diesem Ausmaß. Also ich habe das schon in verschiedenen Situationen, auch mit verschiedenen Kollegen aus Schauspiel oder auch Tanz, sogar manchmal zusammen gearbeitet, auch an diese Anknüpfung, auch zwischen einem Gedanke, ein Gefühl, was sich verdichtet, wirklich in einem Wort. Und dieser Prozess, in einem Wort sich zu verdichten, das dann in die eigene Bewegungsorganismus, also auch bis ins Körperliche hineinzubringen, das habe ich schon auch öfters erlebt, dass anderen völlig, also ganz interessante Recherche da machen. Ich habe die Dimensionen, die von Rudolf Steiner, der diese, was wir nennen Eudemie, inauguriert hat oder inspiriert hat damals, Anfang vom 20. Jahrhundert. Ich würde sagen, ich habe bis jetzt noch nicht so erlebt, dass diese ganze Kosmos oder diese Gründlichkeit, vielleicht könnte ich sagen, in so viele Facetten von was Sprache ist. Er ist da wirklich eingedrungen oder hat Sachen da angeregt, die ich sagen würde, ja, das macht vielleicht, ist doch ein Merkmal für die Eudemie, dass es so, so vielschichtig und so gründlich ist.
Wenn ich da auch direkt anschließen darf, dass du sagtest, dass da vielleicht in dem, was dir begegnet ist, Eurythmie hier am tiefsten darin eindringt, was Sprache ist. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist Sprache?
Worin, ja, absolut.
Worin dringt hier diese Körperkunst ein, wenn du sagst, sie dringt in etwas ein, was Sprache ist? Wenn ich da nachfragen darf, wovon sprichst du?
Ja, also ja, also ich könnte dabei bleiben bei dieser, wie nennen wir das, eine absolute Wille, eine absolute Intention, etwas zu kommunizieren zu einem anderen. Mhm. In diesem Falle könnte ich sagen zu einem anderen Menschen, aber das kann auch zu eine kommunizieren mit allem, was um uns herum ist. Aber jetzt sage ich mal, schließe ich mich eher an was ein Dialog werden könnte. Und dass in diese Intention benutzen.
Jetzt höre ich dich leider gerade nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier einen technischen Fehler haben. Ich glaube, wir haben die Marlene jetzt verloren. Ich sehe sie jetzt gerade auch nicht in der Telefonleitung. Und ich denke, wir müssen hier kurz warten, bis sie sich wieder eingewählt hat. Milene, jetzt glaube ich, bist du mit dem Handy zugeschaltet?
Ja, ich bin da.
Okay,
ja, genau. Schön.
Okay. Gut.
Ja, ich weiß gar nicht, was passiert, wieder. Aber jetzt kann es weiter.
Ja. Schön, dich wieder zu hören. Gut.
Gut. Ja?
Wir waren gerade stehen geblieben bei Sprache und Bewegung.
Lauten. Genau, und bei den Lauten, da habe ich versucht, jetzt ein bisschen tiefer einzudringen, um das rüberzubringen, wo eine von den Schichten ist, womit wir arbeiten. Und das war gerade dieser Unterschied auch zwischen den Bausteinen unserer Sprache, also die Konsonanten und Vokalen. Mhm. Und da ist auch eine nicht für jeden Menschen selbstverständliche Schicht der Wahrnehmung. Und ich kann nur sagen, zum Beispiel, wo ich vor vielen, vielen Jahren angefangen habe, eine von den ersten Sachen, was ich gemerkt habe, durch das eurythmische Tun, ist, dass wenn ich gelesen habe, habe ich einfach die Sprache anders gefühlt, würde ich sagen. Das hatte mehr Körperlichkeit, es hatte mehr Textur, es hatte auch mehr Unterschiede für mich spürbar. So begleitend die Informationsebene in der Sprache, war das wie eine Kraftebene, was da spürbar war. Und die Sprache überhaupt sehr stark stimuliert dann.
Das finde ich sehr spannend, weil Sprache, wenn wir an Sprache denken, denken wir natürlich sehr an den Informationsgehalt von Sprache. Mhm. Du sprichst jetzt aber von einer ganz anderen Seite der Sprache, die sich vielleicht hier mit dem Körper mehr verbindet. Magst du sagen, was von Sprache kommt hier zum Ausdruck? Was ist das, was du hier in dieser Verbindung mit Eurythmie an Sprache bemerkt hast, was dir vorher so nicht zugänglich war?
Ja, wie soll ich das sagen? Wie wenn ich wirklich auf einer Ebene beinahe in eine gestalterische Landschaft mich befinde,
okay.
wo auch Sachen, die wir eigentlich tagtäglich, also wir sprechen die ganze Zeit, ja, und das ist so vieles Ursprüngliches da drin. Allein wenn ich dich zuhöre und ich sage ja oder ich sage ja oder ja, was du gerade gemacht, du schaltest dich ein oder du verbindest dich auch in im Moment, hast du gerade gemacht durch diesen M, dass man sich teilnehmenderweise so eine Äußerung macht. Und du sagst nicht gerade oder Tee oder sowas anderes dabei, sondern das ist eine ganz natürliche Sache. Nur ist es oftmals nicht so bewusst oder es wird nicht unbedingt gemerkt. Und da drin würde ich sagen, also das ist was mich auch eine von den Sachen, die mich so interessiert, da liegt wirklich eine Kraft oder wo eine teilnehmende Bewusstsein in eine Sprachform, was unsere Stimme auch ermöglicht, mich sozusagen leben lässt und mich äußern lässt. Und wenn, bleiben wir einfach bei so eine konkrete Sache bei diesem M, wenn ich anfange, das ganz körperlich oder das zu verkörpern, könnte ich sagen, mich so einzuleben in die Qualität von dieser Kraft, was sich in M äußert und anfange, das sozusagen zu tanzen, dann komme ich in eine bestimmte Kraftfeld, was M-artig ist. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch oder so, mag sein, wobei für Bewegungsmenschen oder Sprachmenschen ist das einfach eine sehr nah beieinander liegende Fähigkeit, dass unsere Bewegung und unsere Sprache und unser Gefühl für Bewegung und Sprache wirklich das ist eine Fähigkeit, was wir haben. Es ist nur die Frage, ist das wach oder nicht?
Da sagst du natürlich mehrere Dinge gleichzeitig, die ich spannend finde, mal nachzufragen. Das eine ist, und das scheint mir offensichtlich zu sein, dass wenn ich, wie ich es vorher gemacht habe, einfach das sag, dass ja eine gewisse Bedeutung hat, aber eben auch eine gewisse, ich nenne es mal so, wie es du genannt hast, eine gewisse Energie.
Ja.
Dass das eine andere Energie ist, als wenn ich s sag. Und dass die Bedeutung, absolut, dass die Bedeutung des nicht eine zufällige Zusammentreffen von diesem Buchstaben M und der Bedeutung ist und dass die Bedeutung des Wortes z nicht zufällig auch dieses TZ in sich hält, dass da eine Kraft ist und dass in dieser Kraft eben auch Bedeutung liegt. Und das ist eine Feinheit von Sprache, die ich auch nur eigentlich körperlich wahrnehmen kann. Also diese Übertragung, was z mit mir macht, ja, das ist kein intellektuelles Verständnis des z, sondern das ist, ich kann dieses harte TZ eigentlich nur körperlich nachvollziehen. Ich sage es mal von meiner Erfahrung her. Und dieses ist auch etwas, dass ich die Bedeutung dessen erschließt sich mir auch primär körperlich, bevor ich dieses Einverständnis, das hiermit signalisiert wird, auch sozusagen mental nachvollziehen kann. Und was du hier anscheinend sagst, dass in der Bedeutung von Sprache und eben auch in der Akustik von Sprache etwas liegt, das ist nicht nebensächlich, das ist nicht zufällig. Und das kann, wenn es ganz in den Körper gebracht wird, damit auch ganz in körperlichen Ausdruck, sprich Bewegung gebracht wird, auf eine Art und Weise zu uns kommen, die auch Sprache anders verständlich macht. Verstehe ich das richtig?
Ja, ich, wenn ich dich richtig verstehe, ich würde sagen, ja. Ja, das ist auch eben dieses Wort Schicht, ist vielleicht ganz brauchbar. Das ist eine Schicht von Spracherlebnis und ich würde auch sogar sagen Verständnis, die nicht nur, das ist nicht nur eine intellektuelle Ebene, auch man kann darüber nachdenken und tut man auch, um bewusst zu werden, womit gehe ich eigentlich um in meiner Sprache. Aber das ist, wie du sagst, ein unmittelbares Erlebnis und Selbstverständnis da drin. Und ich kann jetzt nicht Namen nennen, aber es ist in der ganzen Linguistik oder Sprachforschung heutzutage auch wirklich, wie du bestimmt weißt, also verschiedene Schulen. Und da sind auch welche Forschungsgemeinschaften, die auch damit arbeiten, dass dieses Lautgefühl, was auch Instrumenten sind oder Tools sind, womit wir kommunizieren als Menschen, dass das auch bis in die Worte hinein nicht eine zufällige Zusammensetzung ist. Mhm. Und das ist eher, ich meine, Gott, das ist so, wenn man auch darüber spricht oder versucht, das genau zu sagen, das ist schon ein unglaubliches Ding, dass wir überhaupt Worte haben. Aber dass etwas sich wirklich gerinnt in so eine Gestaltung wie ein Wort und das ist sinntragend, da ist der Intellekt drin, da ist Intelligenz drin, aber da ist auch diese ganze Energie und Gestaltungsschicht drin in dem, was wir Laute sagen. Weil wenn ich etwas sagen will zu dir, jetzt läuft das mehr oder weniger von alleine in einer Weise, aber ich wähle, ich arbeite die ganze Zeit und bringe auch wirklich eine Landschaft von verschiedenen Texturen und Bewegungen und so weiter, um das zu sagen, was ich sage. Aber da ist wirklich auch eine Gedanke drin, da ist ein Sinn drin. Mhm. Aber es ist wie bekleidet in etwas.
Ja. So ist auch mein Erleben in den wenigen Male, wo ich dich in deiner Arbeit gesehen habe, also bei uns in der Herbstakademie vor allem. Und teilweise hast du hier einfach körperlich interveniert in unser eigentlich sprachliches Unternehmen. Die Herbstakademie ist so ein Symposium, das wir jährlich abhalten, wo du mehrmals mit uns hier mitgearbeitet hast. Aber auch in Vorführungen, kleineren Vorführungen deiner Arbeit, auch mit deinen Studenten, die ich gesehen habe. Das Wort, das du jetzt gerade verwendet hast, finde ich hier sehr geeignet, dass du hier Landschaften in den Raum stellst. Und zwar buchstäblich stellst. Mhm. Vielleicht ist Stellen insofern nicht das richtige Wort, weil das Stellen so was Statisches ist und du es natürlich in den Raum tanzt. Das heißt, das, was du in den Raum stellst, ist nicht einfach feststehend, sondern es ist ein dynamischer Fluss, aber es ist eine fließende, von Körpern gezeichnete Landschaft, die, und das finde ich das Aufregende dran, sinngefüllt ist. Also ich habe, wenn ich mich auf das einlasse, was ich hier an deiner Arbeit erlebe, nicht nur den Eindruck, körperlich oder emotional mitgenommen zu sein, sondern ich habe den Eindruck hier auch auf eine eigentümliche Art und Weise, weil anders als wenn wir miteinander reden, aber doch sinngeladen bewegt zu werden. Da ist etwas, wo Sinn sich vermittelt. Das ist nicht nur rein die kognitive Sprache von ein Wort hat eine Bedeutung und das ist es mal, sondern diese Landschaft und ihre Vieldimensionalität, dass einfach Bedeutung auch eine Farbe hat, dass Bedeutung auch einen Klang hat, dass Bedeutung vielleicht eine Schärfe und eine Zärtlichkeit hat oder eine Gewaltigkeit oder eine Zurückgehaltenheit. All das, was Sprache ja immer auch hat, vor allem wenn Sprache nicht nur die geschriebene Sprache ist, die ja im Prinzip sagen eine Zeichenhaftigkeit ist, die die im Ausdruck unbestimmt bleibt, wo erst im Ausdruck der Sprache einfach all diese Dimensionen auf eine gewisse Art und Weise interpretierend oder ausdrückend dazukommen. Aber da entsteht eine Landschaft, die Bedeutungstiefe, Bedeutungsgeladenheit hat, die Sinngehalte in einer Weise hier mir vermittelt, wo ich den Eindruck habe, vieldimensionaler in der Welt zu stehen oder von dir in einer Weise oder von euch, wenn du mit deinen Schülern oder mit anderen arbeitest, in einer Weise, in eine Welt mitgenommen zu werden, wo sich, ich würde es direkt so sagen, sich Dimensionen auftun, die ich sonst vielleicht nur so am Rande wahrnehme, und du stehst sie ins Zentrum, du richtest Scheinwerfer drauf, und auf einmal ist etwas, das mir so als Hintergrundgeräusch vielleicht bewusst war, etwas, was mich körperlich, aber auch bewusstseinsmäßig ganz erfasst. Und da habe ich das Gefühl, du zeigst mir, uns etwas von Leben, Lebendigkeit, von Bedeutung und Sinn, das kann ich ohne Körper gar nicht verstehen. Macht das Sinn, wenn ich das dir so zurückreflektiere? Ist das
ja.
Fühlst du dich verstanden oder
ja.
Begegnet?
Ja. Genau. Ja, tue ich. Bist du, wenn du fertig bist,
ja.
Oder hast du noch
nein,
dazu?
Nein, das war's.
Okay. Nee, das finde ich total spannend. Und das lässt auch zwei Sachen kommen mir jetzt, worüber wir vielleicht auch sprechen könnten. Das eine ist, was in einem Teil, was du gesagt hast, dann ist, wenn man diese, könnte man sagen, wie du Sprache jetzt vorhin charakterisiert hast, wenn man diese eine Schicht der Information, was auch Gott weiß, wichtig ist in Sprache, keine Frage. Aber wenn man das ein bisschen beiseite tut, dann ist beinahe wie eine ganze Ozean von verschiedenen Dimensionen und Bewegungen oder eben, ja, eine Landschaft. Und auf der anderen Seite, was ich oft in den paar Jahren, wo ich da in der Herbstakademie Tagung da drin war und aus dem, was ich erlebt hatte in dem Input oder aus einem Gespräch heraus und das in eine Bewegung gebracht habe, aus dem Erlebnis heraus, habe ich nicht immer zum Beispiel ausdrücklich Sprache, also Worte mit Laute meine ich jetzt, auch gebracht, sondern manchmal waren das, wie soll ich sagen, eine andere Ebene der Sprache, und ich halte das auch für Sprache, eine bestimmte Dynamik oder ein Druck oder ein Sog oder eine Linie oder eine Verdichtung von einer Atmosphäre, die nicht unbedingt in ein Wort direkt geronnen wurde, sondern auch andere Dimensionen, die aber auch, würde ich dazu rechnen, zu der Art, wie wir Menschen kommunizieren. Insofern öffnen wir diese Dimension Sprache noch ein bisschen mehr, weil allein die Tatsache, dass ich herumgehe, dass ich horizontal bin, wenn ich schlafe nachts oder ich aufstehe, dann bin ich aufrecht und eine vorne und hinten haben, rechts und links, das ist alles voll mit Qualitäten, auch Kommunikationsmöglichkeiten, wenn man das anfängt zu sehen oder zu erleben. Mhm. Und das sind auch weitere Dimensionen, die nicht nur bei der Eutmie, aber auch bei der Eutmie ganz wichtig sind, dass es anfängt, dass die allein ein vorne oder hinten birgt Qualitäten und neue Horizonten für Wahrnehmungen. Und das finde ich so spannend. Also es gibt Tage, wo ich vielleicht hauptsächlich vorne gerichtet bin. Oder ich merke, lass mich einmal einfach links und rechts und hinten einen Moment aufmachen. Und dann geht mein Atem ein bisschen anders. Und ich kann vielleicht besser nachdenken oder sowas. Verstehst du, was ich meine? Dass diese Dimensionen und Qualitäten sind auch ein wichtiger Teil von diese, was ich nennen würde, Forschungsfeld Eurythmie. Mhm.
Lass uns da kurz verweilen, weil das ist auch etwas, wo du mich immer wieder verblüfft hast. Und ich würde da gern auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen einladen, hier in diese Erfahrung mitzugehen. Weil das, was du hier kurz angesprochen hast, ich finde es immer wieder verblüffend, wenn du mich darauf aufmerksam machst. Lass es mich so nachvollziehen, wie ich dich höre, dass mein vorne Bewusstsein und mein hinten Bewusstsein, also das Bewusstsein meines vorne, vor mir und das Bewusstsein meines hinter mir, was auf den ersten Blick vielleicht trivial erscheint, völlig andere Welten erschließt. Ich merke, dass der bewusste Raum dessen, was mir zuvor ist, also was vor mir da ist, in der Ausrichtung meines Blickes, in der Ausrichtung meiner Hände und das, was mich von meinem Rücken nach hinten berührt, dass das Qualitäten hat, das sind innere Qualitäten, die was mit meiner Weltwahrnehmung zu tun haben. Das hat mit so anscheinend trivialen Dingen zu tun, dass es welchen Unterschied es macht, sich jemand zuzuwenden oder sich von etwas abzuwenden. Und das diesem Zuwenden und Abwenden, das ja auch sprachlich ganz auf den Körper ausgerichtet ist, obwohl es eine innere Bewegung meint. Wenn ich mich einer Sache zuwende, meint das ja nicht das unbedingt meinen Körper, aber letztendlich ist es vom Körper her gedacht. Und es ist dieses Zuwenden, dass ich diese Vorderseite öffne, während ich in der Abwenden jeder irgendwo intuitiv diese Körperdrehung macht, indem man etwas den Rücken zuwendet und sieht, dass, dass in Weltbezüge, die stecken in meiner körperlichen Wahrnehmung, und Sprache drückt hier eigentlich nur körperliches Sein aus. Und da ist etwas, da geht man normalerweise so schnell drüber, aber man merkt auch, das geht sehr ins Eingemachte. Also da fühle ich mich sehr betroffen und auch sehr verletzlich, weil hier sagen sehr, sehr unmittelbare Weltbezüge in die Sichtbarkeit kommen.
Ja. Ich würde das auch, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich erlebe das auch so. Und daher die Wahrnehmungen oder die Möglichkeiten, etwas zu erleben an einem anderen Menschen, ist auch inzwischen auch eine riesige Forschungsfeld mit der Körpersprache zum Beispiel oder vielschichtige Arbeiten damit. Aber dass man wirklich, man könnte fast sagen, vielleicht spreche ich mehr oder du erlebst mehr von mir, wenn du merkst auch diese feinen Nuancen oder auch wirklich grobe Nuancen. Also wenn ich wirklich meinen Rücken drehe, dann kann das auch zum Beispiel in einem Streit, kann das auch wirklich probieren. Das macht man dann wortwörtlich und geht raus und so. Aber auch in der Umgang mit der Vielschichtigkeit des Menschen verstehen, finde ich inzwischen, also für mich persönlich ist es unentbehrlich, auch meine Körperlichkeit und meine Kräftekörper, könnte man auch sagen, und wie ich Inspirationen oder auch allein von einer öffnenden Hand bekommen kann. Also das ist eigentlich dauernd ein Einsatz, ganz menschlich, vielleicht soll man das sagen, von Körperlichkeit bis zu einer ersten Einfall, von einer gedanklichen Einfall bis zu Körperlichkeit, also ein ganzes Spektrum von Schichten, die wir haben, die mit Leben zu tun haben oder auch mit meiner Möglichkeit, wie du vorhin sagtest, wie schaue ich die Welt an, wie gehe ich mit der Welt um, also sprich konkret jeden Tag in meine Tätigkeiten oder mit meinen anderen Menschen um. Und ich meine, dass diese Erweiterung, eine Wahrnehmungserweiterung bis in die Bewegungen, die in mein Körper und Leib sind, wie ich gebaut bin, wie das resoniert mit mir, mit meinen inneren Bewegungen, dass das wirklich eine, ja, das ist eine essentielle essentielle Sache. Mhm. Ich verliere mich ein bisschen so in die, wenn ich so eintauche in diese Schichtigkeiten. Yeah. Aber es, dieses Hin und Her, was ich meine bei diesem ganzen Spektrum von einem Gedanke, einem Gefühl, einer Intention, etwas, was ich tatsächlich tue, ob ich mich dabei ertappe, wie ich das tue, öffnet einfach eine Möglichkeit, dass ich mehr und mehr, ich bringe das Wort vielleicht herein, ein Tick mehr Freiheit vielleicht gewinne, wenn ich mehr meine Vielschichtigkeit wahrnehmen kann und sogar teilweise ein bisschen ins Spiel bringen kann.
Du hast ja auch
macht das Sinn?
Ja, sehr. Und du hast hier wieder ein Wort verwendet, das ich gerne herausheben möchte, weil es einiges von dem ausdrückt, was du sagst, nämlich, dass ich etwas tatsächlich tue. Wir nehmen das Wort, wie es ist, aber das Wort sagt ja, dass ich eine Tat setze.
Ja.
Das heißt, hier ist ursprünglich auch ein körperlicher Vollzug mitgedacht. Da ist etwas ja. in umgesetzt, also das Wort setzen ist ja ist auch ein körperlicher Ausdruck, dass eine Tat zu setzen ist etwas, das hat was mit unserer körperlichen Anwesenheit zu tun. Und ich würde gern hier einen philosophischen oder bewusstseinsgeschichtlichen Gedankengang dazusetzen und bin gespannt, wie du dazu denkst. Weil ich glaube, dass es vielleicht hier auch ersparend ist, mit sich dessen gewahr zu sein, dass sich unser ganzes menschliche Bewusstsein und Gewahrsein ja über Millionen entwickelt hat in unserer körperlichen Anwesenheit, bevor wir auch das erste Wort nur ausgesprochen haben, als wenn wir gattungsgeschichtlich uns ansehen. Das heißt, unser Mensch
bevor wir das erste was
Wort ausgesprochen,
das erste was?
Wort ausgesprochen ja. haben. Das heißt, unser Bewusstsein, unser in der Welt sein, diese Formung, bis wir zu unserem menschlichen Bewusstsein kamen und wir diesen auch qualitativen Durchbruch des Menschseins irgendwie vollzogen haben, indem wir angefangen haben, Worte in die Welt zu setzen und mit Worten uns ein ganz neues Universum zu erschließen, das uns vorher, wo wir uns nur mit Lauten, wenn überhaupt, verbunden haben, nicht zugänglich war. Also wo der Symbolgehalt und der Symbolausdruck von Lauten, was ja Sprache ist, also wo Sprache zum Ausdruck etwas von etwas Gemeinden wird, ja, bis zu einem abstrakten Gedanken, der sich hier in Wortlauten zum Ausdruck. Das ist ja etwas, wo wir einfach menschheitsgeschichtlich uns eine Welt erschlossen haben mit Sprache. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir das taten, waren wir schon wirklich Millionen Jahre körperlich anwesend und hat sich unsere Bewusstseinsfähigkeit, die überhaupt die Grundlage geschaffen hat, Bewusstsein in Sprache auszudrücken, über unseren Körper dargestellt. Das heißt, dass unsere körperliche Wahrnehmung von Bewusstsein etwas Primäres ist, hat auch mit der Geschichte und der Genese zu tun, dass wir zuerst im Körper waren, bevor wir zur Sprache kamen.
Ja, das ist eine interessante Sache. Genau, das anzunähern ist natürlich ein riesiges Ding. Ich sage dazu, ich habe gerade auch ein Buch angefangen zu lesen von einem David McNeil, der ist in der University in Chicago, und da habe ich auch durch dieses Buch erfahren, dass es erst, ich glaube, seit 2004 eine wissenschaftliche Fachgebiet, wirklich eine Research-Gemeinschaft angefangen hat, Gesten, also Gesture, als eine ernstzunehmende menschliche Gebiet von Leben. Mhm. Und da kommt hoch dann natürlich diese ganze Sache, was du andeutest jetzt. Wie ist dann diese Entwicklung? Und ist Geste, ist Bewegung, ist Sprache, ist Körper?
Ich merke, wenn du darüber sprichst, ich stehe da sehr fragend, staunend auf diese Vergangenheit zu, und ich kann nicht sagen, ich würde behaupten, dass erst Bewegung und dann Sprache oder erst Sprache und dann Bewegung. Ja, ich kann nicht direkt was dazu sagen. Also das sehe ich sehr fragend da drin. Und auch wie ich erlebe jetzt, und das ist auch das Argument von McNeil, soweit ich jetzt bin in dem Buch, was ich sehr spannend finde, ist diese Zusammengehörigkeit von Sprache und Bewegung. Mhm. Und trotzdem, ich weiß, auch wenn wir zurückgehen in die Geschichte oder auch die Wahrnehmung von früher Kulturen, dass es scheint, also die hatten auf gar keinen Fall die gleiche Sprache wie wir. Auch vor 500 Jahren kann beobachten oder 1000 Jahre, auch wie Sprache sich auch da geändert hat. Aber diese Frage, meine Güte, ja, aber vielleicht frag weiter und vielleicht kann ich mich irgendwo sinnvoll einklinken.
Gerne. Ich würde dann gerne auch eine Bewegung zur anderen Seite machen.
Ja.
Und unsere Gegenwart, unsere gesellschaftliche Gegenwart hier mit ins Spiel bringen. Die Tatsache, dass unsere menschliche Kommunikation mit der Telekommunikation und der digitalen Kommunikation völlig neue Bereiche aufmacht. Wir sprechen jetzt zum Beispiel ja auch gerade ohne uns im engen Sinne körperliche Anwesenheit. Zwischen uns sind mehrere hundert Kilometer. Luftlinie, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Das Einzige, ich habe Schallwellen, die mir ein Lautsprecher an meine Ohren gibt, die elektromagnetische Wellen, und irgendwie, ich keine Ahnung, übers Internet, was bei dir Schallwellen auslöst. Und diese Schallwellen haben einerseits was mit deiner Sprache zu tun und andererseits etwas mit meiner Sprache. Aber dazwischen liegt unheimlich viel Technik. Wenn wir auf so etwas, was ja immer mehr jetzt passiert, über SMS oder Facebook kommunizieren, ist nicht einmal der Klang der Sprache mehr anwesend, sondern es ist nur mal die geschriebene Sprache, die hier in reiner Zeichenhaftigkeit sich zwischen uns stellt und uns irgendwie vermittelt. In dieser Digitalisierung von Kommunikation scheint es mir, dass die körperliche, verkörperte Kommunikation, also dieses körperlich miteinander in Beziehung stehen, eine ganz neue Bedeutung bekommt. Also die Wertschätzung dessen, gerade weil ich auch, ich muss sagen, gerne viel über Skype, über Videokonferenzen, über Telefonkonferenzen mit Menschen in aller Welt kommuniziere, ich schätze das sehr, aber gerade weil ich das so mache, wenn ich dann mit jemandem im gleichen physischen Raum bin und buchstäblich die gleiche Luft atme, in diesem gleichen, ich sag's mal so, vielleicht blumig, unsere Herzfrequenz hier vielleicht sich auch synchron schaltet, wie es ja die Wissenschaft auch sagt, dass sie tut. Und hier unsere Körper einfach, weil sie miteinander auch auf einer unbewussten Ebene in Kommunikation sind, in Synchronitäten kommen, ja, also wie wir uns bewegen, bewusst oder unbewusst, dass dieses körperliche in Bezug stehen von Kommunikation eine Bedeutung hat, die gerade deswegen, weil wir jetzt so viel anders miteinander umgehen und da wir sie umgehen müssen, erst neu wirklich in seiner Eigenheit wahrgenommen und geschätzt wird. Und vielleicht auch deswegen Körperkunst, Bewegungskunst, wie du sie vermittelst mit dem, was sie an Subtilitäten unseres menschlichen Seins hier mitträgt, vielleicht erst auf eine neue Weise bedeutsam macht, weil sie immer weniger die Norm und immer mehr die Ausnahme wird.
Ja. Ich denke das auch, dass diese Kostbarkeit oder die Schätzung von was das heißt, dass man auch wirklich live zusammen sein kann. Oder auch die Schätzung, wenn es, ist es nicht immer möglich, aber wenn man auch wirklich live Musik, oder das ist die Faszination oder auch die Kostbarkeit von Tanzaufführungen, würde ich sagen, oder eben Eurythmie als eine Form davon, dass diese Tatsächlichkeit, und das Wort nochmal, wirklich diese Kraft und Tatsächlichkeit sinnlich, mental, geistig, seelisch auch zu erfahren, ist etwas, was vielleicht, wie du sagst, die Wertschätzung geht hoch, wenn man das nicht immer hat. Und andererseits, also wir sprechen jetzt, wie du gesagt hast, in dieser Art und Weise, aber das Ding ist, es ist wie eine Erweiterung, sagen wir mal, ist es die Möglichkeit, die wir jetzt haben, und wir wollen reden miteinander, Insofern, ich würde sagen, das Ausschlaggebend ist zum einen, dass wir immer noch durchkommen können und auch, das ist auch wunderbar, dass wir auch die Möglichkeit haben, das zu tun, auch technisch. Aber das ist auch, wie soll ich sagen, ja, ich erlebe das auch, die Vielfalt der Kommunikation, die wir haben jetzt durch die Technologie, und gleichzeitig, mir geht es auch so, ich merke, anderen geht es auch so, diese Wertschätzung und auch das Bedürfnis, wirklich mit seiner Vielschichtigkeit bis in die Körperlichkeit auch wirklich Erfahrungen zu machen oder auch Kunst zu schaffen oder auch Kunst von anderen Bewegern auch wirklich mitzubekommen, ist ganz wichtig. Und ich würde auch sagen, das, was man tanzt, also Bewegungskunst, ermöglicht, ist gerade diese Verbindung mit der Körperlichkeit, von geistig bis in die Körperlichkeit hinein. Und das, ja, also ich kann nur Ja dazu sagen.
Da würde ich gerne was dazu setzen, was dem direkt widerspricht, was ich vorher gesagt habe.
Okay.
Nämlich, und das ist eine eigentümliche Erfahrung, dass ich in solchen Gesprächen wie diesem Gespräch mit dir auf eine sehr eigenartige Weise, aber ich bin davon überzeugt, den Eindruck habe, in körperlicher Anwesenheit mit dir jetzt zum Beispiel zu sein. Und die Bewusstseinsschärfung, die ich zum Beispiel auch in der Begegnung mit deiner Arbeit erlebt habe, die mir sozusagen auch diese körperlichen Antennen freilegt, auch den Teil von Kommunikation wahrzunehmen, der jetzt nicht nur über meine Großhirnrinde läuft, sondern den ich in meiner körperlichen Existenz mittrage, mitbewege, wahrnimmt, selbst wenn wir hier mehrere hunderte Kilometer entfernt sind und wo es dann noch eigentümlicher wird, obwohl es eigentlich ja keinen Unterschied macht, wenn ich mit Menschen rede, die direkt auf der anderen Seite der Welt sind, auf den Philippinen, wo ich gute Freunde habe. Weil ich mit denen sehr verbunden bin, in körperlicher Anwesenheit mit denen bin. Und das ist etwas, das erschließen wir uns sozusagen als Menschheit überhaupt neu, weil diese Möglichkeit so einfach mal locker mit den Philippinen einfach stundenlang zu reden und auch einfach sich tief zu treffen, vor wenigen Jahren einfach noch nicht gegeben war. Aber da etwas auch wahrzunehmen, das ist nicht nur Großhirnrinde, das ist nicht nur mental, das nimmt mich in meiner ganzen Existenz und auch in meiner ganzen Körperlichkeit mit. Und jetzt auch das Neue, sich zu erschließen, dass ich immer, wenn ich in Beziehung bin, ganz in Beziehung bin und eigentlich jede Zelle mitnehme oder jede Zelle Teil meiner Beziehung ist, und dass das auch etwas ist, das, glaube ich, wichtig ist. Ich empfinde es auf jeden Fall sehr wichtig, das wirklich sich bewusst zu machen, weil gerade in der digitalen Kommunikation sozusagen auch eine menschliche Verflachung möglich ist. Wo ich vergesse, dass ich als Körper und in meinem existenziellen Bezug da bin, sondern da wird irgendwie etwas flach. Wenn ich aber so durch diese Flachheit durchgehe, bin ich wieder ganz Mensch und erfahre den anderen, selbst wenn er auf der anderen Seite der Welt sitzt, ganz als Mensch, ich sag's mal so, vielleicht pathetisch, von Zelle zu Zelle.
Ja, ich meine, ich glaube, was du gerade gesagt hast, vielleicht ist ein Keyword hier, wenn etwas in diese Flache ist, flach geworden ist, der Schlüssel, und das scheint, dass du das auch sehr stark machst, ist eine innere Tätigkeit. Mhm. Also du bist innerlich tätig, da ist ein Engagement, da ist eine Wille zu Verbindung. Und das würde ich sagen, das ist, was das auch ermöglicht. Und wenn ich denke an die Arbeit, und die rhythmische Arbeit ist ein Weg, würde ich sagen, da reinzugehen, dass diese bis in die Zellen hinein eine Lebendigkeit und eine responsive sein können, eine Möglichkeit wirklich zu resonieren mit dem, was um mich herum ist. Oder auch, wenn ich allein, wie bei dir jetzt, spreche, ich meine, wir kennen uns etwas, aber dass ich trotzdem, dass es in einer Weise ausgedünnt ist, dass wir nur über diese Weise sprechen, trotzdem ist die Engagement auch da, und ich merke auch, wenn ich hier so sitze in meinem Wohnzimmer, ich bin auch voll engagiert. Mhm. Ich mache auch zwischendurch auch Bewegungen. Du vielleicht auch. Mhm. Also ich bin auch bis in meine Körperlichkeit auch wirklich dabei, auch wenn ich mein Mobiltelefon an dem linken Ohr habe. Verstehst du?
Absolut.
Und diese Möglichkeit auch aufzumachen, dass egal in welche Situation ich komme, dass ich die Lebendigkeit zur Verfügung mehr oder weniger habe, was ich als Mensch eigentlich könnte, da meine ich wirklich, dass dieser Umgang mit den verschiedenen Schichten bis in dem, dass man durch die körperliche Bewegung, also was sichtbar wird, dass das dass das mitgenommen wird durch die innere Bewegung. Also da kommen wir ein bisschen zu Anfang von unserem Gespräch, ist, dass wenn es möglich ist, dass meine Körper nicht nur da hängt und unbelebt ist, sondern auch durchlebt, beseelt, alive, responsive, dass das dann auch eine ständige auch Bewusstseinsverschärfung sein kann, wenn ich merke auch allmählich, wie meine Gedanken, auch was eine Emotion, wie das durchfährt, ein Sinneserlebnis, was auch zum Beispiel deine Stimme ist, ich erkenne deine Stimme auch trotzdem, wenn wir so sprechen, dass das alles sind Ebenen, die auch letztendlich bis in eine Gebärdenhaftigkeit, in eine Geste auch kommen könnte. Und in diese Response, also in diese Resonanzfähigkeit, meine ich, ist ein Schlüssel, was einem sozusagen in verschiedenen Schichten am Leben halten kann.
Ich habe jetzt eine Frage, die hat mich einfach spontan ereilt, und ich hab den Gedanken noch nie so gedacht, und es ist vielleicht auch ein bisschen spät für diese Frage, aber ich möchte sie trotzdem stellen, weil sie mir relevant erscheint. Es gibt einen Teil der Eurythmie, auch so eine Heileurythmie. Also wo Eurythmie auch therapeutisch eingesetzt wird. Und unser Gespräch hat mich auf den Gedanken auf ein Zeitphänomen gesetzt, den Autismus. Und der Autismus, der ja ein sich verbreitendes Phänomen ist, und es gibt so einen klinischen Autismus, aber es gibt auch einen gewissen kulturellen Autismus, der mit unserer Selbstbezüglichkeit, mit unserem Narzissmus zu tun hat und der eigentlich etwas mit Kontakt, Schwierigkeit bis Kontaktunfähigkeit zu tun hat. Gibt es eigentlich eine Erfahrung der Eurythmiearbeit mit Autismus, weil es erschreckt mich irgendwie. Ich hatte diesen Gedanken wirklich noch nie. Das ist jetzt wirklich eine spontane Frage, dass Eurythmie hier im Autismus eigentlich etwas öffnen müsste, was uns einfach in Beziehung setzt, über unsere körperliche Anwesenheit.
Ja. Also meine Kollegen, die auch in der Eurythmietherapie bei uns, das ist auch eine Studiengang bei uns, die tätig sind, da tauschen wir dann natürlich auch immer wieder aus. Ich würde sagen, je nachdem, wie der Grad der Autismus ist, davon würde abhängig, wie man sozusagen die Bewegung, also die eurythmische Bewegung in diesem Falle, medizinisch wirklich bereitet und anwendet. Manchmal muss man auch wirklich auch mit hands-on, also arbeiten, auch mit jemand. Und das hat auch ein ganzes Spektrum von Einsatzmöglichkeiten. Aber dass die Bewegungen von aufrechte bis zu Sprachbewegungen eingesetzt wird medizinisch in bestimmte Sequenzen oder auch die notwendige Wiederholungsgrad, so dass eine Wirksamkeit überhaupt sich entfalten kann. Das ist auch wirklich ein Gebiet und das ist auch ein Riesengebiet, wo auch geforscht wird und ich denke noch sehr, sehr viel zu forschen ist. Und insofern können wir, glaube ich, diese Frage mit der Autismus nicht ganz ausloten. Aber dass ich würde sagen, auf der medizinischen Ebene für ein Mensch, wo autistische Züge wirklich da sind, da wird gearbeitet. Und auch für, manchmal merke ich, wenn ich in bestimmte Modus komme, kann ich auch ein bisschen autistisch sein in dem Sinne, bis ich mich wieder öffnen kann oder auch in ein Zusammenspiel kommen kann. Da meine ich, dass Tanz und auch Eurythmie aus eine ganz, gerade weil es so mit der Kommunikation zu tun hat, kann auch wirklich eine Rolle spielen, um etwas aufzumachen in eine differenzierte Weise und wo eine Lust dann kommt, wirklich in Bewegung zu bringen, auch innerlich zu bewegen, was man erlebt. Und da weiß ich nicht, vielleicht muss ich da einen Punkt machen. Du sagst, wann wir jetzt keine Zeit mehr haben. Aber das ist ein total spannendes Thema. Das muss einfach, wir müssen weiter darüber
austauschen. Ja, also auch mir tut es leid, dass wir leider am Ende unserer Sendezeit angekommen sind. Aber ich möchte es auch irgendwie auch für dich und auch für unsere Zuhörer respektieren, dass wir einfach hier eine bestimmte Sendezeit uns vorgenommen haben. Aber ich schließe mich an, das Gespräch müssen wir auf jeden Fall weiterführen, weil ich glaube, das, was sich hier einfach von deiner Arbeit zeigt, hat solche Dimensionen von dieser Verbindung, von körperlicher Anwesenheit, von Geist, Intelligenz, Weisheit, diese Verbindung, die du auch am Anfang angesprochen hast, von Sprache und körperlichem Ausdruck und dieser Bidimensionalität der Landschaft, die ja eigentlich immer mit dabei ist, wenn wir uns zum Ausdruck bringen, die aber durch unsere körperliche Wahrnehmung einfach in den Fokus genommen werden kann. All das erlaubt uns ja in einer völlig anderen Weise anwesend zu sein, in der Welt zu sein, aber auch miteinander zu sein. Und ich denke mal, dass das ja auch Teil des Anliegens deiner Arbeit ist.
Absolut. Und ich würde es auch so sagen, wie wir in unsere Körper leben, dass die Körperlichkeit alleine kann es nicht tun, sondern wie behandeln wir unsere Körperlichkeit, wie leben wir da drin. Sonst, wenn wir sterben, da ist ein Körper da, aber es ist dann tot sozusagen. Es kann dann einfach sich auflösen. Aber das Spannende ist, wie lebe ich in meine Körperlichkeit? Und da, ja, ich glaube, da ist der Punkt, wo der nächste Gespräch dann auch losgehen könnte.
Absolut. Milene, herzlichen Dank. Danke für das Gespräch. Danke für deine Zeit. Und auch einen herzlichen Dank für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für euer Interesse. Einen schönen Abend aus Frankfurt.
Ja, vielen Dank auch und bis zum nächsten Mal.